Ihr hört Systemeinstellungen. Das hier ist die zweite einer Doppelfolge über Klimaaktivistinnen in Augsburg. Wenn ihr die vorige noch nicht gehört habt, dann fangt am besten da an. Und jetzt geht's los. Wir sitzen in einem indischen Restaurant in Augsburg. Am Tisch vor allem Mathe-StudentInnen. Neben mir sitzt ein Mann, Mitte 20, mit wilden schwarzen Haaren, der gerade einen langen Streifen Papier an den Enden zusammenklebt. Das Ergebnis ist ein Bändchen aus Papier, mit dem irgendwas nicht stimmt.
Da gibt es spannende Sachen, zum Beispiel, dass es nur eine Kante und eine Oberfläche hat. Jetzt denkst du vielleicht, Moment, das sind zwei Kanten, aber wenn du hier dich auf den Weg machst, dich bewegst, kommst du wieder hier raus und es stellt sich raus, es ist die gleiche Kante, nur an einer anderen Stelle.
Er hält diesen Kreis aus Papier in der Hand. Das Papier, das sieht so aus wie eine Schleife oder ein Ring mit einer speziellen Verdrehung. Und die Verdrehung bewirkt, dass die Innen- und Außenseite kontinuierlich ineinander übergehen. Okay, das ist jetzt nicht das beste Intro für ein Medium, wo man nichts sieht, aber ich kann euch versprechen, es ist spannend und irgendwie unintuitiv.
Alles hat ja zwei Seiten. Zum Beispiel meine Hand hat eine Oberseite und eine Unterseite. Dieser Teller hat eine Oberseite und eine Unterseite. Dieser Tisch hat eine Oberseite und eine Unterseite. Alles hat zwei Seiten, bis auf das Möbiusband.
Möbiusband. So heißt das geometrische Wunder, das da gerade meiner Kollegin Anna Biselli und mir präsentiert wird.
Ja, jetzt habt ihr schon gesehen, ich habe eine Schere. Nicht nur zum Basteln, sondern auch zum Zerschneiden.
Der Mann nimmt die Schere und zerschneidet jetzt diesen Ring in der Mitte. Aber statt danach zwei Ringe zu haben...
Alex hat einfach nur der Mitte nachgeschnitten.
Und jetzt sind da einfach...
Was? Es sind nicht zwei Gegenstände?
Statt zwei Ringen hat er jetzt nur einen langen Ring.
Ich dachte, jeden Gegenstand, wenn man den zerschneidet, hat man danach zwei Teile.
Der Mann mit der Schere heißt Alexander May. Der zweite, der da so begeistert miteifert, das ist Ingo Blechschmidt. Wir haben beide in der letzten Folge schon kennengelernt. Ingo und Alexander sind Freunde und Mathe-Nerds. Aber seit ein paar Jahren verbindet die beiden noch eine andere Leidenschaft.
Und jetzt wisst ihr auch, was wir am allerliebsten machen, anstatt Bäume zu besetzen.
Ingo und Alexander sind Klimaaktivisten in Augsburg. Und wenn ich mir verurteilte Straftäter im Visier des Staates vorstelle, dann denke ich erstmal nicht an zwei Mathe-Nerds, die begeistert Papierstreifen zusammenkleben und wieder auseinanderschneiden. Aber genau da führt die Reise hin. Nachdem im Mai 2020 die Zuhause von Janika Pondorf und Ingo Blechschmidt durchsucht wurden, reagiert die Augsburger Klimabewegung mit einer Gegeneskalation. Der Rathausplatz wird dauerhaft besetzt. Bis heute. Ingo und Alexander sind vorne mit dabei. Es folgt eine Eskalation auf die nächste. Anzeigen gegen das Camp, Ordnungswidrigkeiten, Anzeigen wegen Beleidigung. Und dann ein Facebook-Post, in dem das Wort Pimmel vorkommt. Auf den dann eine Hausdurchsuchung folgt. Und dann später noch eine Hausdurchsuchung. Heute ist wirklich alles dabei. Ich bin Serafin Dinges und ihr hört Systemeinstellungen, ein Podcast von netzpolitik.org. Heute Folge 6, Pimmelgate Süd. Seit den Ereignissen der letzten Folge hat sich einiges am Aktivismus der Augsburger geändert. Ingo Blechschmidt zum Beispiel, der klettert jetzt öfter mal auch auf Bäume oder auf Häuser, um Banner anzubringen.
Der Fass ist, wenn du von außen eine Fassade hochkletterst, dann ist es kein Hausfriedensbruch. Das klingt erstmal sehr kriminell, aber tatsächlich ist es kein Hausfriedensbruch. Es ist Hausfriedensbruch, sobald du eine Befriedung überwindest. Befriedung kann sein, eine Hecke, ein Zaun betreten von Bogenschild. Das hast du aber alles hier bei der Fassade nicht.
Wir sind mitten in Augsburg, am Rathausplatz. Der sieht aus wie in vielen süddeutschen Städten. Ein großer Platz, Pflastersteine, großer Brunnen und, naja, ein Rathaus, in dem jeden Tag LokalpolitikerInnen ein- und ausgehen. Und direkt daneben, da steht ein kleines Bauwerk, das auch in einem Berliner Club stehen könnte. Viele Holzpaletten mit politischen Botschaften drauf, Couches, ein leerer Einkaufswagen, Plakate, irgendwo steht auch eine Gitarre. Das ist das Augsburger Klimacamp. Das Camp war eine Reaktion auf das damalige Klima. Es war der erste Sommer der Pandemie. Demos mit vielen Leuten waren schwierig. Aber die lose Gruppe an AktivistInnen wollte nicht nur zu Hause rumsitzen. Sie wollten reagieren. Und genau zu der Zeit beschließt die Bundesregierung auch, bis 2038 alle Kohlekraftwerke zu schließen. Das heißt, der Staat will sich damit noch 18 Jahre Zeit lassen. Das sogenannte Kohleausstiegsgesetz ist vielen KlimaaktivistInnen viel zu langsam, viel zu industriefreundlich.
Bei einer Protestaktion gegen das geplante Kohleausstiegsgesetz sind Greenpeace-Aktivisten auf das Dach der CDU-Parteizentrale geklettert, um das Gebäude zu verhüllen. Aktivisten von Extinction Rebellion und Ende Gelände protestierten vor der SPD-Parteizentrale.
Also beschließen die AktivistInnen von Fridays for Future Augsburg, sie besetzen jetzt den Rathausplatz, bis die Stadtregierung die Klimakrise ernst nimmt. Zu ihren Forderungen gehören Dinge wie, dass die Stadtwerke von Kohlestrom auf Ökostrom umsteigen sollen, es soll mehr in Solar- und Windenergie investiert werden und die Verkehrswende soll vorangetrieben werden. Mehr Radwege, mehr und kostenfreier öffentlicher Nahverkehr und der geplante Bau einer neuen Autobahn, der Osttangente, der soll eingestellt werden. Als wir uns das Augsburger Klimacamp an einem Freitagnachmittag im Oktober 2023 anschauen, sitzen so 5 bis 6 Leute auf selbstgebauten Couches und unterhalten sich. Jules, eine Aktivistin, führt uns herum.
Wollen Sie eine Führung geben? Ja, wenn kannst du eine kurze Führung geben. Darf ich das okay, wenn ich aufnehme?
Ja, natürlich, voll.
Die Bastelästhetik hier, die drückt aber ein wenig. Das Camp, das ist zwar selbst gebaut, aber notdürftig ist hier nichts. Damit die dauerhafte Versammlung nicht aufgelöst werden kann, müssen immer mindestens 2 Personen anwesend sein. Und deshalb gibt es hier auch gut 10 Schlafplätze.
Das hier ist unser Eingangsbereich. Hier chillen wir untertags und auch abends. Und hier machen wir auch meistens Frühstück. Genau, dann läuft man hier weiter. Das ist so ein bisschen unser Innenhof. Das hier ist unser Büro. Da oben ist ein Schlafplatz.
Strom gibt es aus Powerbanks oder Autobatterien. Klos gibt es hier keine. Es werden öffentliche Toiletten in der Gegend genutzt. Und Sicherheitsinspektionen gehören hier zur Tagesordnung. Die AktivistInnen kennen die Vorschriften genau, wissen, wie sie die gesetzlichen und bürokratischen Grenzen navigieren. Möglichst, ohne sich dabei strafbar zu machen. Jules zeigt uns eine der Schlafboxen.
Ich glaube, das ist 1,30 hoch oder so. Ja, ich habe auf jeden Fall 2 Monate dauerhaft in so einer Box geschlafen und hier sozusagen gewohnt und es geht voll gut. Da ist ein Kasten drin, da geht unsere Solaranlage rein.
Und damit das Klimacamp weiterhin als eine offizielle Versammlung durchgeht, muss auch immer eine offiziell angemeldete Versammlungsleitung anwesend sein. Um das zu überprüfen, kommt die Polizei regelmäßig vorbei. Meistens so zwischen 4 und 7 Uhr morgens.
Die Polizei kommt, aufmachen und wenn du dann... Die sagen dann nicht mal mehr, dass es Polizei ist, sondern die erwarten einfach, dass du aufmachst. Und es kommen halt aber auch regelmäßig Betrunkene hierher nachts, klopfen dagegen. Und wenn du da drin liegst, hast du halt kein Zeitgefühl. Und wenn es dann so klopft, dann geht einem schon mal die Pumpe.
Wenn dann mal jemand geht, wird durchgewechselt. Und der Wechsel, der wird gemeldet. Alles nach Vorschrift.
Ja, wir müssen dann jedes Mal dort anrufen, bei der Polizei, auf der Dienststelle. Und da wechseln wir dann alle paar Stunden mal durch, je nachdem, wer gerade da ist.
Ein beeindruckendes bürokratisches Ritual also, das dort jeden Tag durchgeführt wird. Seit Jahren schon. Wir zählen das deshalb so detailliert, weil ja, es ist irgendwie witzig und absurd, dass die Protestbewegung hier päpstlicher ist als der Papst. Jede Vorschrift wird penibel eingehalten. Aber wir erzählen das auch, weil es im Kleinen widerspiegelt, was sich hier in Augsburg schon seit Jahren abspielt zwischen Regierung, Staatsanwaltschaft, Polizei auf der einen Seite und den AktivistInnen auf der anderen Seite. Dass die AktivistInnen im Klimacamp so paragraphentreu sind, das ist eine Reaktion darauf, dass der Staat jedes rechtliche Mittel nutzt, um es der Bewegung vorzuhalten. Hier eine kleine Auswahl. Zu Beginn wurde mit Räumung gedroht. Das heißt, alles muss weg, alle nach Hause. Das Klimacamp hatte dann dagegen geklagt, denn das Camp sei eine offizielle Versammlung. Und das Camp hat gewonnen. Erst auf Stadtebene, dann auf Landesebene. Ein anderes Mal wurde festgestellt, dass sich Steine vom Turm neben dem Rathaus lösen. Der Turm müsse dringend saniert werden und das Camp deshalb umziehen. Nur ein paar Wochen sollte das dauern.
Dann können wir wieder zurück und alles ist genauso wie vorher. Daraus wurden dann 5 oder 6 Monate, die wir an einem anderen Ort sein mussten. Und als wir zurückkamen, wurde uns weniger als die Hälfte der zu dem Zeitpunkt noch aktuellen Fläche zugestanden.
Geschichten wie diese erklären, warum die Augsburger Klimabewegung der Stadt gegenüber immer misstrauischer geworden ist. Oder wie Alexander es ausdrückt.
Aber die Stadt hat uns einfach wieder verarscht, muss man ganz offen sagen, wie sie schon oft getan hat. Also an der Stelle auch direkt, wir vertrauen der Stadt halt einfach überhaupt gar nicht, mit der Klimakrise klarzukommen. Und deswegen sind wir auch da. Wir gehen nicht, bis die Klimakrise gelöst ist oder bis Augsburg seinen Teil geschafft hat, sondern bis die Stadtregierung wirklich gecheckt hat und wir das auch so sehen, dass die Klimakrise anzugehen ist mit allen Mitteln oder mit genug Mitteln, die städtisch möglich sind. Und stattdessen sagt sie halt immer wieder, ja, vertraut uns und verarscht uns dann einfach.
Was Alexander hier mit verarschen meint, das bezieht sich nicht nur auf die Auflagen, die das Klimacamp vor dem Rathaus erfüllen muss. Denn nach Ingo und Janika war Alexander an der Reihe mit der nächsten Hausdurchsuchung. Alexander May liebt Augsburg. Das merkt man. Er ist hier geboren, hier aufgewachsen und auch hier geblieben, um zu studieren.
Ich möchte hier bleiben, deswegen ist mir wichtig, dass es hier gut ist. Ich möchte ja auch Kinder großziehen, deswegen ist mir auch wichtig, dass es hier noch besser wird.
Wie Ingo und Janika wurde auch Alexander von der Fridays for Future-Bewegung mitgerissen und politisiert.
Ich bin auch aufgewachsen im Umfeld von eigentlich so Arbeiterfamilien. Man geht halt arbeiten, hat keine Ahnung eigentlich von Politik und solchen Sachen. Und deswegen war das für mich eigentlich bis Beginn dieser Demos alles sehr fern.
Alexander ist da gerade Anfang 20 und wendet sein neu gewecktes politisches Interesse da an, wo er sich eh schon auskennt. In Augsburg und im Internet. Vor allem auf Facebook. Alexander ist nämlich begeisterter Parkoursportler. In dem Sport geht es darum, auf möglichst effiziente und kreative Weise durch die Stadt zu navigieren, Hindernisse zu überwinden und dabei auch manchmal Routen einzuschlagen, die so vielleicht gar nicht vorgesehen sind. Manche Metaphern schreiben sich einfach selbst. Die Parkour-Szene in Augsburg jedenfalls, die koordiniert sich in Facebook-Gruppen. Und damit ist Alexander wohl einer der wenigen Anfang 20-Jährigen, die noch wirklich regelmäßig auf Facebook sind. Und wer ist noch viel auf Facebook? Klar, Boomer. Und nicht irgendwelche, sondern LokalpolitikerInnen von Augsburg.
Ich war eigentlich mit jedem Stadtrat auch befreundet. Ich habe mal allen Stadträten einfach eine Freundschaftsanfrage geschickt und geschaut, wer sie annimmt. Haben eigentlich alle angenommen, die aktiv sind. Sogar die Oberbürgermeisterin ist mit mir befreundet auf Facebook. Also ja, ich war da mit ganz vielen Leuten aus dem Stadtrat befreundet. Es ist auch dann leichter zu sehen, was die so posten. Und die posten teilweise eben auch politisch Relevantes.
Alexander diskutiert auch gerne mal mit PolitikerInnen auf Facebook. Für ihn ist das ein direkter Draht zur Lokalpolitik in Augsburg. Zu dem Gefühl, vielleicht doch ein bisschen Einfluss zu haben. Er ist damit also auch eine der vermutlich letzten Personen, die auf Facebook noch gute Gespräche führt.
Und da kommen auch oft rege Diskussionen dabei raus. Und ich sehe das immer als sehr erfolgreichen, sehr niedrigschwelligen, wenig zeitaufwendigen Aktivismus. Einfach schnell, was mir einfällt, hinzuschreiben. Wenn ich finde, das ist gut, wenn nicht, lasse ich es ganz oft. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann was Sinnvolles beitragen, vor allem lokalpolitisch, was Verkehrswende oder sowas angeht, dann habe ich oft kommentiert, hat oft zu wunderbaren Diskussionen geführt. Auch mit den Politikern, die das ursprünglich gepostet haben, die ich gewissermaßen angreife, haben sich hinterher auch oft bedankt über die Diskussion, die ich auslöse.
Facebook ist für Alex nur der Anfang. Er lernt schnell, dass die Stadtratssitzungen in Augsburg für alle öffentlich zugänglich sind. Nur geht kaum jemand hin. Also geht eben er hin. Alexander ist Student, hat öfter tagsüber mal ein paar Stunden Zeit und die nutzte er dann eben hierfür.
Bis vor circa 1,5 Jahren habe ich eigentlich keine Bauausschusssitzung, keine Umweltausschusssitzung und keine Stadtratssitzung verpasst. Teilweise auch mitprotokolliert für uns alle und auch veröffentlicht auf unserer Webseite, damit alle mitlesen können, was da passiert. Weil es wird fast gar nichts davon protokolliert, was den Inhalt angeht, eigentlich nur die Ergebnisse. Und das ist auch sehr undurchsichtig.
Alexander diskutiert also auf Facebook und er protokolliert Stadtratssitzungen. Das klingt jetzt beides nicht besonders radikal, aber beides wird ihm später noch zum Verhängnis werden. Es ist ein ganz bestimmter Streit auf Facebook, der später dazu führen wird, dass die Polizei in die Wohnung von Alexander platzt. Und diesen Streit schauen wir uns jetzt genau an. Es gibt in Augsburg auf dem großen Platz neben dem Rathaus, da wo auch das Klimacamp ist, so einen großen Brunnen aus dem 16. Jahrhundert. Obendrauf ist eine Bronzestatue vom römischen Kaiser Augustus. Der hat die Stadt angeblich mal gegründet. Die Statue selbst, die misst so 2,5 Meter und steht nochmal auf einem Podest, das bestimmt 5 Meter hoch ist. Eine große Statue also, die da über dem Rathausplatz thront. Und den einen Arm, den hat Augustus gebieterisch nach vorne gestreckt. Und im Winter, da ist der Brunnen mit Holzverschlägen verkleidet und nur die Statue schaut heraus. Man kann also über diese Holzverschläge recht leicht zur Statue hinaufklettern. Und die Leute im Klimacamp erkennen da eine Gelegenheit und entscheiden sich, die Statue zu verschönern.
Und da haben wir dann ein paar Wochen hintereinander verschiedene Botschaften am Augustus aufgehängt und haben quasi gesagt, ja, Augustus spricht. Auf diesem gut lesbaren großen Schild stand jedenfalls für die Freiheit, für das Leben, Macker von der Straße fegen. An diesem Prachtbrunnen Augustus, an seinem Arm dranhängend.
Eine Botschaft gegen Macker eben, also gegen sexistische Männer, wie Alexander das beschreibt.
Falls irgendein Macker zuhört und sich angegriffen fühlt, fühl dich gern angegriffen, wenn du wirklich ein Macker bist. Unter Macker meinen wir jetzt natürlich nicht alle Männer, wir meinen halt die, die sich sexistisch, sonst wie chauvinistisch verhalten, irgendwie Frauen runtermachen wollen, hinterherpfeifen, sonst wie belästigen. Na gut, jedenfalls gegen diese Macker ging der Spruch natürlich und sollte Aufmerksamkeit erregen.
Ein AfD-Stadtrat der Stadt Augsburg, Andreas Jurka, der sieht diese Aktion und nimmt sie zum Anlass für einen Post auf Facebook. Darin ein Foto von Augustus mit dem Schild gegen Macker von vorhin. Und daneben schreibt der Stadtrat, Kampfansage gegen die Frauenfeindlichkeit gehört vor Moscheen, nicht vor den Augustusbrunnen.
Und da habe ich auch gesehen, dass der AfD-Account, dem ich natürlich gefolgt bin, wie jedem Fraktionsaccount des Augsburger Stadtrates, dass der das gepostet hat. Und es war halt aus meiner Sicht ganz klar rassistisch, was da teilweise stand, diskriminierend, feindlich gegen verschiedene Religionsgruppen.
Und es entsteht so ein typischer Facebook-Streit, in dem sich Leute provokante Antworten an den Kopf werfen. Zum Beispiel präsentiert Alexander ein frauenfeindliches Bibelzitat, um vorzuführen, wie selektiv das ist, wenn Jurka Frauenfeindlichkeit ausgerechnet mit dem Islam gleichsetzt. Und dann bringt Alexander im Wortgefecht einen Move mit einer Vorgeschichte. So eine Art Insider. Und zwar postet Alexander einen Link zu einem Zeitungsartikel. Und das Forscherbild von diesem Link, das zeigt eine Hauswand. Und auf dieser Hauswand, da steht ein Spruch. Da steht, Andi, du bist so eins Pimmel. Wer das Zitat erkennt, findet das vielleicht jetzt schon lustig. Für alle anderen hier kurz die Vorgeschichte. Im Sommer 2021, da wurde Hamburgs Innensenator Andi Grote von der SPD auf Twitter beleidigt. Da schrieb ihm ein User, Andi, du bist so eins Pimmel. Und Andi Grote in Hamburg, dem ist sofort der Kragen geplatzt. Strafantrag ist raus. Die Polizei klemmt sich dahinter und es folgt eine Hausdurchsuchung beim mutmaßlichen Urheber. Der Zweck, das Gerät finden, mit dem der Eins-Pimmel-Tweet verfasst wurde. Diese Geschichte, die wurde unter dem Hashtag Pimmelgate zum Skandal, weil sie gezeigt hat, wie ungleich Privilegien verteilt sind. Jeden Tag erleben Frauen im Netz sexistische Hetze, Übergriffe, Todesdrohungen. Und die Polizei, die ermittelt in vielen Fällen nur halbherzig oder gar nicht. Aber wenn dagegen ein Mann und noch dazu ein Mächtiger als eins Pimmel bezeichnet wird, dann gibt's schwuppdiwupp eine Razzia. Und der Spruch an der Hauswand, von dem Alexander vorhin ein Foto gepostet hat, dieser Spruch wiederum, der war eine Reaktion auf Pimmelgate. Menschen in Hamburg haben Andi Grote und seine Dünnhäutigkeit damit aufgezogen, indem sie ihn jetzt erst recht als eins Pimmel bezeichnen. Und jetzt, Monate später, da sitzt Alexander in Augsburg und erinnert sich an die Pimmel-Geschichte. Alexander findet, der AfD-Abgeordnete Jurka, das ist auch ein Mann, der seine Privilegien nicht ausreichend reflektiert hat.
Wo man halt wieder sieht, Politiker fühlt sich angegriffen, hat einen Pimmel zwischen den Beinen, Hausdurchsuchung sofort. Wenn Frauen aber angegriffen werden, passiert lange Zeit nichts.
Also postet Alexander im Facebook-Streit den Link zu diesem Zeitungsartikel. Den mit dem Forscherbild, in dem steht, Andi, du bist so eins Pimmel. Was Alexander dabei nicht bedenkt? Er schreibt das gerade unter einem Post von Andreas Jurka. Und Andreas Jurka, der ist ja auch ein Andi. Wir haben ein halbes Jahr später. Der Facebook-Streit, der ist schon längst in Vergessenheit geraten.
Im April, gerade am Ende meiner Semesterferien, ich bereitete mich auf mein erstes Mastersemester vor im Studiengang Mathematik mit Nebenfach Informatik. Es hat geschneit, schon seit ein paar Tagen so ein bisschen mal geschneit, mal Sonne gescheint. Ja, und meine Freundin, mit der ich schon seit vielen Jahren zusammen wohnte und mit der ich auch jetzt zusammen wohne, die ist krank geworden mit Corona. Wir sind zum ersten Mal krank geworden, damit seit Beginn der Pandemie.
Alexander wohnt mit seiner Partnerin in einer Einzimmerwohnung unterm Dach. Mit einem großen Wohnzimmer und so einer Art halben Etage, die man über eine Treppe erreicht. Da oben steht ihr Bett. Aber Alexander, der schläft heute unten auf einer Matratze auf dem Boden im Wohnzimmer. In der Hoffnung, dass es sich nicht bei seiner Partnerin ansteckt. Alexander ist heute länger wach, lernt noch ein paar Japanisch-Vokabeln und geht dann schlafen.
Eingeschlafen, drei, vier Stunden später war 6 Uhr morgens. Und ich bin aufgewacht und ich wusste zuerst nicht, warum ich aufgewacht bin. Mir ging es richtig scheiße, hatte richtig Kopfschmerzen, mir war schwindelig, obwohl ich lag.
Hat dann wohl doch nicht geklappt mit dem Gesundbleiben.
Und gleichzeitig höre ich ein Klopfen und meine Freundin nach mir rufen so, hey, was ist los? Also im ersten Moment denkt man, Einbrecher vielleicht. Ich habe ein lautes Klopfen gehört, also es war vielleicht so, sowas habe ich gehört. Ja, also auch von der Lautstärke her. Und dann war ich so, okay, habe mich erstmal umgeschaut, weil total... Ich würde sagen, im Delirium fast schon. Also ich habe einfach erstmal geschaut, okay, ich habe hier keinen Baseballschläger, habe ich irgendwas, worum ich mich wehren kann. Ich wollte zum Stuhl greifen, da höre ich eine Stimme und höre irgendwas, Polizei. Also ich bin irgendwie seit 5 Sekunden erst wach, also es spielt sich alles ganz schnell ab. Polizei, sie müssen aufmachen. Da war ich so erstmal im Kopf, so, okay, vielleicht kein Einbrecher.
Er steht auf und spricht durch die Tür mit den Leuten.
Habe ich gemeint, irgendwie sowas wie, was wollt ihr hier? Und meinen sie, ja, Hausdurchsuchung, sie müssen jetzt aufmachen, sonst müssen wir die Tür aufbrechen. Dann war ich so, oh fuck, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf. Dann wollte ich die Tür so ein bisschen aufmachen und sicherstellen, dass kein Einbrecher ist. Das war auch ziemlich dumm, der hätte mich direkt ins Gesicht schlagen können. Ich habe ein bisschen Abstand gehalten vor der Tür, aber die haben dann sofort die Tür aufgedrückt, haben sich reingestellt, sind halt so voll uniformierte, voll bewaffnete Polizisten, 4 Stück reingekommen direkt in meinen super kleinen Eingangsbereich. Ich habe versucht, so ein bisschen erstmal den Weg zu stehen und zu sagen, hey Leute, was los? Aber die haben mich halt zurückgedrängt ziemlich.
Und was jetzt kommt, das dürfte nach den letzten 5 Folgen keine große Überraschung mehr sein. Alex bekommt einen Durchsuchungsbeschluss ausgehändigt. Und da steht irgendwas zur Beleidigung eines AfD-Stadtrats.
Und dann bin ich schon im Kopf durchgegangen, oh Mann, wann habe ich jetzt den AfD da beleidigt angeblich?
Aber Alexander weiß, dass er eine ganze Menge auf Facebook schreibt. Vielleicht war da ja wirklich was dabei. Er will versuchen, die Hausdurchsuchung zu verhindern. Und verhandelt.
Ich habe tatsächlich mich selbst belasten wollen, weil ich war so, Leute, Hausdurchsuchung ernsthaft wegen einer Beleidigung, kommt, sagt mir, was das war. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ihr das erlogen habt, sage ich ja dazu und dann geht ihr nach Hause. Da haben wir alle einen schönen Tag.
Aber Alexander sagt, daran hätte kein Interesse bestanden. Er hat das Gefühl, die Polizei will jetzt einfach mal seine Wohnung durchsuchen und Geräte mitnehmen. Er realisiert erst hinterher, als er den Durchsuchungsbeschluss nochmal in Ruhe liest, um welchen Post auf Facebook es da eigentlich geht. Ihr ahnt es. Um Andi, du bist so eins Pimmel. Wir führen uns das nochmal vor Augen. Nach dem Skandal um Pimmelgate in Hamburg hat der Satz Andi, du bist so eins Pimmel, ein zweites Mal eine Hausdurchsuchung ausgelöst. Zuerst Andi Grote in Hamburg, dann Andi Jurka in Augsburg. Beide Männer wollen nicht ungestraft als eins Pimmel bezeichnet werden. Und der an Covid erkrankte Alexander, der will einfach nur alles zugeben, damit die Polizei ihn in Ruhe lässt.
Die halbe Stadtratbelegschaft kann beweisen, dass ich das war. Leute, muss das sein, hätte ich gesagt. Aber ich wusste ja nicht mal, worum es geht. Hab ihn aber trotzdem gesagt, kommt schon, Leute, Beleidigung. Aber da wurde es halt langsam klar, die wollen einfach mein Zeug haben. Die wollen einfach hier rein.
Aber Alexander ist vorbereitet. Seit den Hausdurchsuchungen bei anderen AktivistInnen in Augsburg hat Alexander recherchiert, was man in der Situation macht. Neben seiner Tür hängt deshalb schon länger ein gelbes Post-it.
Kannst du den Zettel mal kurz beschreiben? Welche Sprache ist das?
Das ist jetzt Japanisch. Also lerne ich zum Spaß.
Okay.
Nice. Genau, ich habe auch ein Austauschsemester dort gemacht. Also ich lerne schon ein bisschen länger und konnte es auch damals fließend reden in der Alltagssprache, aber gerade ist mehr so ein Hobby.
Und du dachtest dir, ich schreibe das jetzt auf Japanisch, weil dann können die nicht genau sehen, was es ist.
Genau, weil so ein bisschen, also auf dem Zettel stehen halt Fragen, die man am Anfang stellen sollte, Fragen, die man währenddessen auf jeden Fall stellen sollte und Sachen, die man am Ende beachten sollte. Ich nehme eine Sprache, die sie nicht sofort lesen können, weil sonst lesen sie es direkt und besprechen sich schon, wie sie alle meine Fragen kontern. Weil die denken ja wahrscheinlich so, hey, easy, den nehmen wir hoch, der hat keine Ahnung, der ist, den haben wir gerade geweckt, der wird keine Ahnung haben.
Nur all die Vorbereitung, die hilft ihm nicht viel. Zum Beispiel wollte er so schnell wie möglich seine Anwältin anrufen, Martina Sulzberger. Sie ist mittlerweile die Stammanwältin der Klimabewegung in Augsburg. Aber die BeamtInnen, die erlauben ihm das nicht, wie er uns erzählt.
Er hat gefragt, wen willst du denn anrufen? Frau Sulzberger. Und es ist irgendwie schon krass, wenn man ein Haus durchsucht wird, wenn man zum ersten Mal polizeilich auffällig wird. Also ich wurde noch nie vertreten von irgendeiner juristischen Person. Ich stand noch nie vor Gericht. Ich hatte noch nie irgendwelche Polizeidelikte oder sowas. Und bin vielleicht bekannt in den Akten als Versammlungsanmelder, aber sonst nicht irgendwie auffällig, vor allem dem Staatsschutz nicht. Wenn dann der Polizist plötzlich sagt, wen willst du anrufen? Frau Sulzberger. Und es ist halt die Anwältin, die bekannt dafür ist, Klimaaktivisten zu verteidigen. Und dann war klar, okay, im Beschluss steht zwar nirgends Klimaaktivist oder irgendwas mit Klima, sondern nur Beleidigungen angeblich. Aber die Leute wissen, die nehme ich in den Klimaaktivisten hoch.
Die Hausdurchsuchung passiert also, ohne dass Alexander Hilfe bekommt. Er arbeitet neben dem Studium als Programmierer, hat also eine Menge Geräte zu Hause, die die BeamtInnen jetzt mitnehmen. Einen Arbeitslaptop, zwei private Geräte, ein gerade neu gekauftes Handy und...
Ich habe noch eine Kiste mit USB-Sticks gehabt, tatsächlich einfach leer, weil ich einfach immer gerne ein paar USB-Sticks bereit habe. So 10 Stück, die haben sie nicht gefunden. Und auch an direkt die nächste Schublade zieht er so eine kleine flache Packung raus und dann meint er so, ah, hier eine Festplatte. Und dann schaue ich wieder alles an. Leute, das ist keine Festplatte. Und dann schaut er ganz dumm, schaut so drauf, schaut mich wieder fragend an, meine ich so, das ist ein DVD-Laufwerk, noch nie gehört. Und dann hat es zurückgelegt. Wäre es eine Festplatte gewesen, hätte es einfach zurückgelegt. Aber es war wirklich ein DVD-Laufwerk, ein externes. Weil heutzutage hat er leider kein Laptop mehr, ein DVD-Laufwerk.
Nach einer knappen Stunde um kurz vor 7 Uhr morgens sind die Polizistinnen dann wieder weg. Alexanders Freundin ist mit ihrer Covid-Infektion im Bett geblieben und hat gehofft, dass der Spuk bald vorbei ist. Er zeigt uns das Durchsuchungsprotokoll des Tages. Dort steht:
Der Betroffene ist unzufrieden damit, dass er für die Dauer der Maßnahme nicht telefonieren darf.
Hier steht schwarz auf weiß, dass ich nicht telefonieren durfte während der Maßnahme. Unterschrieben von 2 Polizisten, weil ich habe meine Unterschrift verweigert, steht auch dran, weil ich wollte 2 Polizisten, die das unterschreiben müssen.
Die Polizei schreibt uns später, dass sie uns zum Schutze der Persönlichkeitsrechte dazu keine Auskünfte geben darf. Es gäbe aber durchaus Konstellationen, wodurch Telefonate vorübergehend nicht gestattet werden können. Alexander gegenüber bestreitet die Polizei hinterher, dass er nicht telefonieren durfte. Warum es dann im Durchsuchungsprotokoll vermerkt ist, das erklären sie auch nach mehreren Dienstaufsichtsbeschwerden von Alexander nicht. Auch auf unsere Anfrage kann die Polizei diesen Widerspruch nicht auflösen. Was da genau gelaufen ist, das können wir nicht rekonstruieren. Aber was wir sicher wissen, die Razzia passierte ohne Anwältin. Tage später hat sich Alexander zwar von seiner Covid-Infektion erholt, aber nicht von der Razzia.
Da dachte ich irgendwie so, ich bin gefasst darauf. Aber so hinterher, ich habe noch tagelang immer wenn es einfach nur Geräusche außerhalb der Wohnung gab oder wenn es geklingelt hat, da zuckt man so ein bisschen zusammen, so, oh shit, sind die schon wieder da? Auch so nach Durchsuchung denkt man sich, wäre eigentlich geiler gewesen, wenn ein Einbrecher da gewesen wäre. Hätte ich gesagt, hier, nimm mein Geld, geh. Und die Polizei aber, die macht alles kaputt einfach. Die nimmt alles mit. Die hat eigentlich keinen Bock, irgendwie dafür zu sorgen, dass das irgendwie der Sache dient, sondern die sind einfach nur da, um Randale zu machen im Endeffekt. Und das hat man auch an ihrem Verhalten ganz klar gesehen.
Alexander will das nicht auf sich sitzen lassen. Er und die anderen AktivistInnen laden am Rathausplatz zu einer Pressekonferenz ein. Der regionale Fernsehsender ist da, Augsburg TV. Und Alexander tritt vor Publikum und Kamera und beginnt sein Statement.
Auf einmal kommen die Emotionen hoch. Die Erinnerungen an den 5. April machen dem Klimaaktivisten Alexander May noch zu schaffen.
In der Aufnahme sieht man, Alexander muss seine Rede unterbrechen, geht vom Mikro weg und setzt sich an den Rand.
Tatsächlich hat es mich auch da ein bisschen zerlegt, sag ich mal. Also ich habe eigentlich gerade vorgelesen, was ich geschrieben habe, ein paar Mal überarbeitet habe, aber als ich dann
im Text darüber reden wollte, dass es halt schon auch psychische Konsequenzen hat, dann konnte ich nicht mehr reden, musste ich ein bisschen weinen gehen. Also es klingt vielleicht ein bisschen plump. Ich gehe auch ein bisschen plump mit meinen Gefühlen um, wenn ich so darüber rede, muss ich sagen, aber ich hatte sowas eigentlich noch nie, dass ich einfach losweine.
Alexander May glaubt, die Hausdurchsuchung hatte den Zweck, an Daten der Klimaaktivisten zu kommen. Die Polizei widerspricht. Die Durchsuchung stand in keinerlei Zusammenhang mit Herrn Mays Aktivitäten bei der Klimabewegung.
Der ganze Fall schlägt Wellen. Um die beiden Pimmelgates aus Hamburg und Augsburg auseinanderzuhalten, bekommen sie eigene Namen. Pimmelgate Nord und, der in Augsburg, Pimmelgate Süd. Und Pimmelgate Süd schafft es sogar bis in die New York Times. Ein langer Bericht darüber, wie niedrig in Deutschland die Hürden für Hausdurchsuchungen zu sein scheinen. Für Alexander ist es hier aber noch nicht vorbei. Neben Pimmelgate Süd hagelt es bald noch mehr Anzeigen. Zum Beispiel veröffentlichen die Aktivistinnen auch das Protokoll der Hausdurchsuchung und den Durchsuchungsbeschluss, teils geschwärzt, auf ihrer Website. Daraufhin bekommt Alexander einen Brief. Denn diese Veröffentlichung, die war strafbar. Und es kommt noch mehr Ärger auf Alexander zu. Erinnert ihr euch an die Protokolle aus den Stadtratssitzungen? In denen hat er einmal geschrieben,
dass die CSU geklopft hat wie Affen. Und das war konkret, weil irgendwie gab es eine Diskussion, wo die CSU sehr ideologisch argumentiert hat, warum etwas nicht sich ändern darf, halt sehr konservativ. Und dann hat irgendwie so schulhofmäßig einer von der CSU versucht, den Grünen zu dissen oder einen SPDler, glaube ich. Ich glaube, es war ein SPDler, also jemand aus der Opposition auch. Und dann waren halt ein paar aus der Union so, ja, also, keine Ahnung, also wirklich mit dem Geräusch aus dem Mund. So, als wären das so Achtklässler. Und das habe ich halt so dann literarisch festgehalten, haben geklopft wie Affen.
Außerdem bezeichnet er in diesen Protokollen Mitglieder der AfD als Nazis oder Clowns. Und auf diese Aussage hin folgte dann ein weiterer Strafantrag. Ich habe mich darüber mit Alexanders Anwältin Martina Sulzberger unterhalten.
Hallo, hi.
Jetzt ja, weil ich gerade noch ein Stück Brötchen, nämlich fit bin für unser Gespräch.
Okay, perfekt.
Okay.
Denn wie es zu dem Strafantrag wegen der Protokolle kommt, das ist etwas kurios.
Es gab da diese Protokolle und ein Politiker hat es, glaube ich, gesehen und hatte das dann irgendwie dem Staatsschutz gegeben. Die haben sich dann das ganze Protokoll gezogen und hatten dann mehrere Vorwürfe, unter anderem der mit den Affen, und hat dann natürlich aktiv die Leute, also die Geschädigten, die potenziell Geschädigten, angeschrieben, ob sie Strafantrag stellen wollen oder also sich in ihrer Ehre halt herabgewürdigt fühlen. Aber die Polizei schaut immer ganz gerne in Facebook und in die Medien, wo sie reinkommen, ja.
Der Staatsschutz hatte also in Alexanders Protokollen gezielt nach potenziell strafbaren Handlungen gesucht und dann die betroffenen PolitikerInnen darauf angesprochen. Die CSU-Mitglieder wollen wegen der Bezeichnung als Affen aber am Ende gar keine Strafanträge stellen. Aber weil die Polizei eben noch weitere Beleidigungen in den Protokollen gefunden hatte, die als Clown und Nazi, stellt am Ende ein Mitglied der AfD-Fraktion einen Strafantrag. Und so kommt zu der Pimmelbeleidigung und der Veröffentlichung vertraulicher Dokumente noch ein weiteres Verfahren hinzu. Wieder wegen Beleidigung. Und noch ein Verfahren gegen Alexander kommt hinzu. Im Oktober 2022, also ein halbes Jahr nach der Hausdurchsuchung, sollen wegen eines Bauprojekts in Augsburg gut 50 teils sehr alte und große Bäume gefällt werden. Die AktivistInnen sagen, der Wohnungsneubau, der wäre auch möglich, ohne dass man die Bäume fällen müsste. Die Wohnbaugruppe widerspricht und will die Bäume fällen. Alexander, Ingo und eine weitere AktivistIn klettern aus Protest auf die Bäume. Die AktivistInnen brechen die Aktion nach ein paar Stunden ab und werden daraufhin von der Wohnbaugesellschaft angezeigt. Und damit, falls ihr nicht mitgezählt habt, laufen gegen Alexander jetzt 4 Verfahren gleichzeitig. Wir haben uns lange um ein Interview mit Polizei und Staatsanwaltschaft in Augsburg bemüht. Wir würden gern von der anderen Seite hören, verstehen, was man dort über das Klimacamp denkt. Über den Umgang mit Janika Pondorf, Alexander May, Ingo Blechschmidt. Aber trotz vieler Telefonate und Bitten war ein Interview nicht möglich. Der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft könnte die Statements einlesen, wurde mir gesagt. Aber Rückfragen wären dann nicht möglich. Man wolle nicht in eine Rechtfertigungshaltung kommen. Die Statements kann man so zusammenfassen. Rechtlich wäre immer alles abgesichert gewesen. Es hätte überall einen Anfangsverdacht gegeben und die Hausdurchsuchungen wurden immer richterlich bestätigt. Und die Betroffenen, die könnten ja Rechtsmittel und Beschwerden einlegen. Wir wollten auch wissen, ob Janika, Ingo und Alexander besonders im Visier waren, weil sie Teil der Augsburger Klimabewegung sind. Das wurde uns von der Staatsanwaltschaft zwar nie konkret bestätigt, aber grundsätzlich spiele der Kontext immer eine Rolle, hieß es. Es gehört zu unserer journalistischen Sorgfaltspflicht, dass wir auch AfD-Stadtrat Andreas Schurka Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Mehrere Wochen nach meiner ersten Anfrage bekam ich eine Antwort. Er hätte zwar gern etwas gesagt, aber jetzt sei es wohl zu spät. Das war noch nicht zu spät. Ich habe noch am selben Tag geantwortet, dass ich auf jeden Fall Zeit für ein Gespräch finden würde. Aber auf diese und jede weitere meiner E-Mails seitdem bekam ich entweder keine Reaktion oder eine automatisch generierte E-Mail, dass das Postfach voll sei. Naja.
Mailbox voll.
Wir haben es versucht. Bevor es weitergeht, habe ich noch eine kurze Nachricht. Oder eher ein Geständnis. Und zwar von mir. Ich muss zugeben, dass ich nicht jeden Tag netzpolitik.org lese. So, es ist raus. Obwohl ich seit Jahren regelmäßig mit und für netzpolitik.org arbeite, bin ich nicht immer auf dem neuesten Stand von jedem Papier über Vorratsdatenspeicherung oder biometrische Gesichtserkennung oder Alterskontrollen. Ich weiß nicht sofort Bescheid über fragwürdige Netzsperren oder den aktuellsten Versuch des Staates, auf meinem Handy mitzulesen. Aber auch wenn ich diese Entwicklungen nicht immer in Echtzeit verfolge, dann weiß ich, dass bei netzpolitik.org jeden Tag KollegInnen sitzen, die sich mit genau diesen Themen auseinandersetzen. Die dranbleiben und Druck machen, wo mir selbst manchmal die Zeit oder das Verständnis oder, ganz ehrlich, die Geduld fehlt. Und genau deshalb ist eine regelmäßige Spende für netzpolitik.org auch so eine Art Vorsorge. Eine Vorsorge gegen Überwachung und Grundrechtsverletzungen für eine funktionierende Demokratie. Denn natürlich schaffen wir es alle nicht immer in unserem Alltag, überall dran zu bleiben. Aber eine Spende macht möglich, dass Menschen bei netzpolitik.org das tun. Dass sie weiterhin für digitale Freiheit und Selbstbestimmtheit kämpfen. Auch wenn ich selbst vielleicht gerade gar keine Energie dafür habe. Okay, ganz ehrlich, ich sage Leuten nicht super gern, was sie tun sollen. Aber bitte, wenn ihr die Demokratie stärken wollt und ihr es euch leisten könnt, dann gebt Geld für guten Journalismus aus. Egal welchen, gerade jetzt. Überlegt euch, wofür ihr sonst so regelmäßig Geld ausgibt und wie hoch Journalismus da fällt. Eine gute Faustregel: Wenn ihr mehr Geld für Streaming ausgebt als für Journalismus, das könnte man vielleicht mal überdenken. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr Geld für diesen Journalismus ausgeben. Und zwar unter netzpolitik.org/spenden. Jedes bisschen hilft. Okay, das war's. Alexander wartet jetzt also auf seinen Gerichtsprozess zu den Vorwürfen. Von Pimmelbeleidigung bis hin zu auf Bäume klettern. Aber während Alexander darauf wartet, eskaliert der Konflikt zwischen KlimaaktivistInnen und Staatsschutz noch weiter. Bis auf die nationale Ebene.
Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation haben am Morgen den Flughafen München vorübergehend lahmgelegt.
Kommen nicht unerwartet. Nach einzelnen Protesten vergangene Woche hatten die Klimaaktivisten angekündigt, von heute an den Verkehr in der Hauptstadt lahmlegen zu wollen.
Tag 18 ohne Essen. Im Herzen des Berliner Regierungsviertels greifen junge Klimaaktivisten in einem Park zu einem radikalen Mittel, damit die Politiker ihre Anliegen ernst nehmen.
Und damit den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, mehr für den Klimaschutz zu tun.
Die Sorgen der jungen Menschen sind nicht aus der Luft gegriffen. Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung kommt zum Schluss, dass mit keinem der großen Parteiprogramme die Klimaschutzziele zu erreichen sind.
Die letzte Generation. Viele dürften sie als Klimakleber kennen. Sie sind bekannt für kontroverse Aktionen, um Aufmerksamkeit auf die Klimakatastrophe zu lenken. Dabei überschreiten sie oft Grenzen, persönliche und gesetzliche. Die Klimaaktivistinnen in Augsburg, die sehen die letzte Generation teilweise kritisch, erklärt uns Ingo Blechschmidt.
Die letzte Generation hatte sich dann halt irgendwann gegründet und
Wir und ganz viele Gruppen in Deutschland haben das halt so aus dem Augenwinkel verfolgt. Davor gab es ja diesen Hungerstreik, der in Teilen der Szene auch scharf kritisiert wurde. Nach dem Motto, Aktivismus ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon. Es bringt jetzt nichts, Hunger zu streiken und sich selbst fertig zu machen. Man muss ja noch für Jahre überaktiv sein.
Bei Fridays for Future Augsburg, da liegt der Fokus auf eine Art von Aktivismus, der für möglichst viele Leute zugänglich sein soll. Man will vor allem ins Gespräch kommen. Und so entwickeln sich die beiden Bewegungen parallel.
Jedenfalls haben wir das so aus dem Augenwinkel quasi verfolgt. Und irgendwann habe ich die Anfrage bekommen von der sich gründenden letzten Generation, ob ich Telefondienst für die letzte Generation machen möchte.
Bei den SchülerInnenstreiks in Augsburg, da war er einer der wenigen Volljährigen, die von Anfang an dabei waren. Und deshalb hat er oft Demos angemeldet, rechtliche Verantwortung übernommen. Und weil Ingo ein geduldiger Typ ist, der auch gerne mit KritikerInnen spricht, steht seine Telefonnummer bei ganz vielen Websites im Impressum. Steht er immer noch. Bei Fridays for Future, beim Klimacamp. Und deshalb sagt er dann auch ja, als ihn die letzte Generation danach fragt, ob er Telefondienst machen will.
Die meisten Anrufe fangen so an, dass ich in den ersten 2 Minuten Morddrohungen abbekomme. Wenn ich euch erwische, ich gebe Gas, wenn ich rausfinde, wo deine Familie wohnt, all sowas. Das höre ich mir an. Und dann kläre ich Missverständnisse auf, dass die letzte Generation nicht als Ziel hat, alle Autos zu verbrennen, die es auf der Welt gibt. Und durch diese Missverständnisaufklärung sind die Leute dann auch so überrascht und überrumpelt, dass dann ein gutes Gespräch in sehr vielen Fällen möglich ist. Das ist die häufigste Art von Gespräch. Endet das dann nach 40 Minuten damit, dass sie der letzten Generation viel Erfolg wünschen. Es gibt natürlich auch welche, die legen auf nach den Morddrohungen oder obwohl ich es so gut wie ich es kann versuche, kommt das Gespräch nicht auf den grünen Zweig, aber die häufigste Art Anruf ist Morddrohung am Anfang und viel Erfolg am Ende.
Aber dann passiert es wieder. Und zwar bei Ingo.
Das war um 7 Uhr in der Früh.
Es ist im Mai 2023.
Und meine Freundin stand ein paar Minuten vor mir auf. Die musste zur Schule. Sie ist Lehrkraft an einem Gymnasium. Und sie meinte noch zu mir, ich soll nicht erschrecken, wenn es an der Tür klingelt, weil sie erwartet ein Paket und ich kann einfach öffnen. Und mehr oder weniger direkt, als sie das gesagt hat, hat es an der Tür geklingelt. Und ich schaue noch durch den Türspion und sehe da die Polizei.
Ingo ist zu diesem Zeitpunkt bei seiner Freundin in einer winzigen Wohnung, eine Einzimmerwohnung, also wirklich ein Zimmer, in dem Bett und Küche sind. Daneben ein kleines Bad.
Dann hat die Polizei angefangen, also es waren dann viele Beamte hier drin, nicht alle von den 15 Paar haben auch die ganze Zeit draußen gewartet und haben dann hier angefangen, ja, sich auszubreiten, angefangen Sachen anzuschauen. Und nach ein paar Minuten wurde mir dann eröffnet, was eigentlich Sache ist, dass das eine Hausdurchsuchung ist, dass ein gerichtlicher Beschluss vorliegt zur Konfiszierung von allen möglichen technischen Geräten und außerdem allem, was nach Spendengeldern aussieht. Meine Freundin und ich saßen dann hier auf dem Bett und haben da erstmal zugeschaut.
Die PolizistInnen suchen nach elektronischen Geräten. Für Ingo erschließt sich nicht so richtig, wonach gesucht wird und warum überhaupt ermittelt wird. Was Ingo hier noch nicht weiß, an diesem Tag werden die Wohnungen von mehreren Mitgliedern der letzten Generation durchsucht.
Seit dem frühen Morgen durchsuchen Ermittler Wohnungen und Geschäftsräume der letzten Generation wie hier in Berlin. Der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft München, die Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.
Bei der Carla Hinrichs, die ist eine Pressesprecherin der letzten Generation, die wurde ja am selben Tag auch hausdurchsucht und der haben sie ja sogar mit vorgezogener Waffe eröffnet, worum es geht. Das haben sie bei mir nicht gemacht. Alle Dienstwaffen blieben in den Halftern eingesteckt. Aber genau, also ich habe einfach das Gefühl, dass es da auch viel um Einschüchterung und auch öffentliche Stimmungsmache geht.
Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte an diesem Morgen veranlasst, dass 15 Orte in 7 Bundesländern durchsucht werden. Und sie hatten die Website der letzten Generation beschlagnahmt. Dort stand dann:
Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 StGB dar. Spenden an die letzte Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung dar.
Diese Formulierung, das wissen wir heute, die ist nicht okay. Nach wie vor geht die letzte Generation nämlich nicht als kriminelle Vereinigung. Es gibt dazu noch kein Gerichtsurteil und viele JuristInnen zweifeln an dem Verdacht. Die Generalstaatsanwaltschaft München räumt hier später Fehler ein. Und bei Ingo da weckt der gesamte Trubel schon wieder den Verdacht. Die Hausdurchsuchungen, die werden hier nicht gemacht, um irgendwelche Beweise sicherzustellen, um zu ermitteln, sondern um einzuschüchtern.
Mir wird vorgeworfen im Rahmen der Hausdurchsuchung, dass ich kriminelle Vereinigungen gegründet haben soll, sogar im Plural, heißt es in der Überschrift von diesem Dokument.
Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt so absurd, wenn du im Impressum stehst, oder?
Ja, das mag schon sein, also das akzeptiere ich schon. Aber man kann natürlich ein bisschen weiterdenken. Also erstens, welche tatsächlich kriminelle Vereinigung setzt denn ihren Chef auf der Website ins Impressum? Also welche Mafia oder sowas macht das? Kommt mir, wenn ich dann also weiter drüber nachdenke, unglaubwürdig vor. Und ansonsten, die letzte Generation ist ja eine unglaublich transparente Vereinigung. Es gibt eine Kerngruppe aus 6 Menschen und die hält sich aber nicht im Verborgenen auf, sondern jeder, der sich für die letzte Generation interessiert, weiß halt, wer diese 6 Menschen sind.
Ingo sagt, er ist kein offizielles Mitglied der letzten Generation, hat nur Telefondienst gemacht und trotzdem wird er durchsucht. Und nicht nur er wird durchsucht.
Ich lag noch im Bett und habe mir überlegt, was ich so den Tag über jetzt alles machen werde.
Auch bei Ingos Mutter, Gotlind Blechschmidt, steht die Polizei auf der Matte. Denn da ist Ingo noch immer gemeldet. In der vorigen Folge, da wurde Gotlinds Haus schon einmal wegen ihres Sohnes durchsucht. Damals dachte sie, es kämen Handwerker.
Und diesmal dachten sie aber nicht, dass es Handwerker sind.
Nein, diesmal wusste ich sofort, dass es Polizisten sind, genau.
Und was dachten sie dann? Also dachten sie, warum?
Das war mir nicht klar, aber es gehen einem da viele Gedanken durch den Kopf. Das ist ganz komisch. Also ich dachte mir auch, Gott sei Dank, es sind nicht nur 2, weil wenn es 2 sind, dann überbringen die mir jetzt vielleicht eine ganz schlimme Nachricht. Mhm. Ja. Aber es waren 9 oder so und dann dachte ich, ja gut, dann wird es wohl, ich glaube, es fiel mir dann sofort ein, das wird dann wohl wieder eine Hausdurchsuchung sein.
Die PolizistInnen erklären ihr, dass ihr Sohn Teil einer kriminellen Vereinigung sein soll. Fast 3,5 Stunden wird das Haus von Ingos Mutter durchsucht.
Konkrete Idee hatten sie nicht. Es war ja eine bundesweite Razzia und die fand ja da und dort statt. Und ich glaube, die haben alle auf Gerate wohl gesucht.
Und hinterher erfährt Gotlind, dass für mindestens 3 Monate ihr Telefon abgehört wurde.
Ja, also das fand ich schon blöd. Weil mich ohne mein Wissen zu meine Telefonate zu überwachen, also das ist ja skandalös.
Wussten Sie vorher, dass sowas überhaupt möglich ist?
An für sich nein. Also nein. Naja gut, ich nehme schon an, dass die Polizei bei irgendwelchen Schwerverbrechern oder wenn sie jemanden in Verdacht haben, dass sie das dann vielleicht machen können. Das könnte schon sein, dass ich das wusste. Aber nun, bei mir ausgerechnet, da ich keine Schwerverbrecherin bin, und überhaupt kein Anlass dazu bestand, dass ich irgendwie verdächtigt bin, finde ich das unkorrekt. Mhm.
Gotlind ist sich sicher, dass weder sie noch ihr Sohn etwas Falsches getan haben. Ein gutes Gewissen ist ein gutes Ruhekissen, sagt sie mir am Telefon. Umso mehr ist sie empört über die viele Aufmerksamkeit, die sie während und in den Wochen nach der Hausdurchsuchung bekommen hat.
Und es wurde auch mein Haus im Fernsehen gezeigt. Es kam dann eine verschiedene von Fernsehanstalten und die haben dann von der Straße aus gefilmt. Ich habe sie gebeten, ob sie nicht das Film einstellen lassen. Aber nein, das sei öffentlicher Grund und da können sie filmen und so weiter. Ne? Also das war dann auch unangenehm.
Durch die viele Aufmerksamkeit wurde auch Gotlinds Adresse öffentlich. In einem so aufgeheizten Klima fühlte sie sich dadurch sehr vulnerabel.
Ein paar Wochen später wurden meine Zaunpfosten besprayt. Und an einer Mauer gleich bei mir gegenüber wurde dann hingesprayt Klimaterrorist Ingo Bühl und dann mit einem Pfeil nach rechts Nummer 5. Also es war alles schon unangenehm.
Und auch Ingo erfährt nach der Hausdurchsuchung, dass er überwacht wurde. Oder vielleicht immer noch wird. Sicher ist er sich da nicht.
Und ansonsten, sie haben ja mein Handy überwacht für mindestens 6 Monate. Ich habe nicht schwarz auf weiß, dass sie mich immer noch überwachen, aber ich habe auch nicht schwarz auf weiß, dass sie es nicht mehr tun. Also ich gehe davon aus, dass sie es immer noch machen, sicherheitshalber. Und daraus konnten sie ja dann auch ablesen, was meine Rolle ist. Nämlich konnten sie halt hören, wenn Presse anruft und was von der Letzten Generation will, dass ich sage, sorry, ich leite das gerne weiter, aber ich kann keine Auskunft geben. Oder wenn halt die ganzen BürgerInnen anrufen und ich dann sage, ich mache Telefonhilfe für die Letzte Generation und dann für 40 Minuten mich mit denen unterhalte. Und sie wissen eben auch, dass kein einziges irgendwie strategisches Gespräch da war, wo sich irgendwie führende Köpfe der letzten Generation unterhalten, wie sie jetzt weitermachen wollen oder sowas.
Ob die Letzte Generation nun eine kriminelle Vereinigung ist, darüber wird man sich wohl noch länger streiten. Die Gerichtsverhandlung steht noch aus. Eine andere Gerichtsverhandlung aber, die ist mittlerweile vorbei. Anfang März 2024 wurde in den 4 Fällen von Alexander May ein Urteil getroffen. Also wegen der Pimmel-Geschichte, wegen der Veröffentlichung von Dokumenten, wegen der Protokolle in den Stadtratssitzungen und wegen dem Klettern auf Bäume. Es war aber gar nicht so wirklich ein Urteil, sondern eher eine Vereinbarung.
Mir geht's gerade sehr gut. Ich bin sehr zufrieden.
In den Tagen vor der Gerichtsverhandlung hatten sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft auf einen Deal geeinigt. Alexander bekennt sich schuldig zu den Beleidigungen in den Protokollen, der Veröffentlichung der Dokumente und des Hausfriedensbruchs wegen der Bäume. Dafür soll er 1.200 Euro Strafe zahlen. Die Vorwürfe wegen der Beleidigung des AfD-Stadtrats Andreas Jurka, wegen denen seine Wohnung durchsucht wurde, die wurden fallen gelassen. Und damit endet Pimmelgate Süd genauso wie Pimmelgate Nord. Erstaunlich schlapp. Rechtsanwältin Sulzberger.
Das heißt auch im Umkehrschluss, also entweder ist da gar nichts dran oder aber so wenig, dass wir es einfach außer Acht lassen können und dass es hier passiert. Das heißt, wir haben diesen ganzen Teil mit diesem Pimmelgate weg beschränkt und uns auf die anderen Sachen konzentriert.
Wir wissen nicht, ob der Konflikt zwischen Klimacamp und Augsburg hiermit schon seinen Höhepunkt erreicht hat. Ob das wirklich alles war oder nur der Anfang von viel mehr. Bei einer ersten Anklage der Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen die letzte Generation kommt Ingo nicht vor. Andere Anklagen stehen noch aus. Und das Klimacamp vorm Rathaus, das besteht weiter. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Die ganzen Razzien und Maßnahmen gegen KlimaaktivistInnen, haben sie eigentlich was bewirkt? Die KlimaaktivistInnen, die machen weiter. Nur ihre Einstellungen haben sich verändert. Janika Pondorf aus der letzten Folge.
Also ich muss sagen, mein Vertrauen in Polizei und Rechtsstaat hat sich verändert. Es ist strategisch wahrscheinlich nicht besonders schlau gewesen von der Polizei, das so zu machen, weil ich vorher wirklich ein sehr positives Bild von der Polizei hatte. Das hat es dann natürlich erschüttert, dieses Bild. Und mittlerweile habe ich da nicht mehr dieses Urvertrauen.
Ich meine, am Ende ist es immer eine Risikoabwägung. Ich will ja eigentlich auch nie eine Straftat begehen. Aber als Aktivist begeht man eigentlich dann Straftaten, wenn man das Gefühl hat, dass man dadurch schlimmere Straftaten verhindert. Oder zumindest moralisch gesehen schlimmere Sachen durch die Politik oder durch andere Akteure, die vielleicht sich im legalen Rahmen bewegen, aber trotzdem Leben oder Lebensgrundlagen zerstören.
Wenn man mit legalen Protesten sowieso auch rechtliche Probleme bekommt, warum sollte man dann weiterhin legale Proteste wählen? Ein Grund dafür wäre, dass es gesellschaftlich akzeptierter ist, legale Proteste zu machen. Und deswegen halte ich es auch nach wie vor für wichtig, auch legale Proteste anzubieten. Aber ob ich persönlich mein ganzes Leben lang nur auf legale Proteste zurückgreifen werde, ist die andere Frage.
Die AktivistInnen wenden sich also zivilem Ungehorsam zu. Bäume besetzen, Statuen dekorieren. Sowas kann illegal sein. Aber in ihren Augen ist es nicht illegitim. Sie wollen etwas besser machen, innerhalb des Systems. Und werden dafür behandelt wie GegnerInnen des Systems. Finden sich plötzlich auf der anderen Seite wieder. Es ist schon seltsam, wenn Außenseite und Innenseite so ineinander übergehen. Fast wie bei so einem Möbiusband.
Das ist richtig cool. Aber jetzt hier, jetzt ist es kompliziert. Jetzt habe ich zweimal halbiert das Möbiusband. Könnte ein Teil sein. Es scheint noch ziemlich chaotisch auszusehen, aber es wird gleich cool. Irgendwelche Vermutungen? Wie viele Teile, wie es aussehen könnte?
13.10.2023. Oh mein Gott. Sind das etwa zwei ineinander verschlungene Herzen?
Zwei verschlungene Herzen.
Oh mein Gott.
Und die untere Ecke ist zwei Herzen. Zwei Herzen. Zwei Herzen. Das kann man schon nochmal vor dem Büro eines Profs aufhängen. Oder verschenken.
In diesem Podcast haben wir Menschen getroffen, bei denen plötzlich die Polizei auf der Matte steht. Ohne Einladung. Und dann sind die PolizistInnen eingedrungen. In die Wohnung, in die Handys, in die Privatsphäre. Das passiert nicht einfach nur, weil das Gesetz es erlaubt. Das Gesetz ist nichts ohne die Menschen, die es anwenden. Es waren Menschen, die entschieden haben, ja, hier soll eine Razzia passieren. Und hier auch, und hier noch eine. Razzien gegen linke JournalistInnen, gegen Kirchenasyl, gegen Geflüchtete, gegen KlimaaktivistInnen. Da waren BeamtInnen bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft, da waren RichterInnen, die entschieden haben, ja, wir machen das jetzt so. Und so wird aus vielen Entscheidungen ein System. Ein System, in dem bestimmte Menschen sich nicht sicher fühlen. Wegen ihrer Einstellungen, wegen ihrer Herkunft. Ein System, das sie als Gefahr sieht, obwohl sie sich selbst überhaupt nicht gefährlich finden.
Die arbeiten ja nicht für Geld, also dann haben sie ja wohl andere Interessen.
Linke Medienarbeit ist nicht kriminell.
Ja, viele, die sind verrückt geworden. Viele, die sind wieder kriminell.
Die christlichen Grundsätze auch, ne? Und der Nächstenliebe, das hat sich ja nicht verändert. Meine Theologie hat sich nicht verändert.
Und du eigentlich immer mitdenkst, wie Dritte das interpretieren könnten, was du gerade erzählst und berichtest.
Ist verflucht, dieser Platz. Ehrlich, sag ich. Ist verflucht.
Noch ein schnelles Update. Erinnert ihr euch an Folge 1 unseres Podcasts, Linkextremismus? Der Journalist von Radio Dreieckland, der vor Gericht musste, weil er einen Link gesetzt hat, auf linksunten.indimedia.org. Am 6. Juni fiel vor dem Landgericht Karlsruhe sein Urteil. Es war ein Freispruch. Danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wir sind noch nicht ganz fertig. Nächste Woche haben wir noch eine Folge für euch. Ein Gespräch mit Rechtsanwältin Anna Lutschak. Wir fragen sie, was tun, wenn es plötzlich bei mir an der Tür hämmert? Wie komme ich am besten durch so eine Hausdurchsuchung? Welche Rechte habe ich? Und Antworten auf alle Fragen, die ihr uns in den letzten Wochen so geschickt habt. Systemeinstellungen ist eine Produktion von netzpolitik.org. dem Medium für digitale Freiheitsrechte. Host und Producer bin ich, Serafin Dinges. Redaktion Anna Biselli, Chris Köver, Ingo Dachwitz und Sebastian Meineck. Titelmusik von Daniel Laufer. Zusätzliche Musik von Blue Dot Sessions und mir. Coverdesign Lea Binsfeld. Besonderen Dank an Lara Seemann und Lena Schäfer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung. Und wenn ihr ihn an Freundinnen weiterempfehlt.
Systemeinstellung ist ein Podcast von Netzpolitik.org, dem Medium für digitale Freiheitsrechte. Netzpolitik.org macht mit dieser Arbeit keinen Gewinn und ist spendenfinanziert. Schon ein paar Euro im Monat helfen beim Kampf gegen Überwachung, Netzsperren und digitale Gewalt. Für Transparenz, Datenschutz und digitale Rechte. Wenn du diese Arbeit unterstützen willst, spende jetzt unter netzpolitik.org/spenden.